Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die wohlvertraute Stimmen besitzen. Das ist zum einen Markus Schulz. Hallo Markus.
Servus miteinander.
Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben gerade eben schon so im Off ein bisschen vorher rumgequatscht und haben gesagt, wir wissen schon gar nicht mehr, wie sich das so anfühlt. Dauerhafter Erfolg, der erste FC Nürnberg gewinnt das zweite Spiel hintereinander, zum zweiten Mal souverän und überzeugend. Ist jetzt alles in allem mittlerweile schon seit 6 Spielen ungeschlagen und hat sich, wir werden darüber reden, mehr oder weniger aller Abstiegschancen entledigt. Und ja, meine Güte, wer hätte das vor eben 5, 6 Wochen noch gedacht? Da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Aber jetzt, ungewohnte Hochgefühle hier beim FCN und auch bei uns im Podcast. Und wir wollen natürlich darüber reden, wie der erste FC Nürnberg den ersten FC Heidenheim mit 3:1 geschlagen hat, und fangen ganz klassisch natürlich mit der Aufstellung an. Und Markus, die hatte eine kleine Änderung parat, die angesichts der Aussagen von Robert Klaus aber auch nicht so super überraschend kam, oder?
Ja, genau. Und zwar in der Angriffsposition hat Borkowski eine Pause bekommen. Für ihn ist Dovidan dann reinrotiert. Aber Robert Klaus hat ja in der Pressekonferenz schon angedeutet, dass durch die wenigen Spiele jetzt innerhalb, also die 3 Spiele innerhalb von wenigen Tagen, dass er da ein bisschen auf die Belastung der Spieler Rücksicht nehmen möchte. Und von daher war es mir eigentlich fast klar, dass zumindest auf irgendeiner Position gewechselt wird. Dovidan scheint momentan ja auch ein bisschen im Aufwind zu sein. Und es hat sich eben angeboten, dass man da vorne in der Angriffsreihe ein bisschen durchwechselt.
Ja, Stefan, es gab dann auch gar nicht so super viele Optionen, ne? Wenn man berücksichtigt, dass dann eben Borkowski oder Schuranov angesichts der Aussagen von Robert Klaus wahrscheinlich rausrotiert, dann haben sich die Optionen, die es da gibt, dann auch relativ schnell erschöpft gehabt. Und deswegen fand ich tatsächlich auch Dovidan gar nicht so überraschend. Wie ging es dir?
Ja, ähnlich. Hast wenig Optionen, auch aufgrund der Verletzten. Scheffler verletzt, Lohkämpfer verletzt, Köpke verletzt. Also ein Großteil der Offensivabteilung ist im Lazarett. Und von daher ergeben sich da nicht so viele Möglichkeiten. Wäre vielleicht noch eine Option gewesen, da Hack zu bringen. Aber ich glaube, da hat sich Klaus auch schon so geäußert, dass der eben die Option ist, dann ab Minute 60, 70, gerade auch aufgrund der englischen Woche, ja, wenig überraschend.
Ja, und auch vor dem Hintergrund, dass Robin Hack ja selber lange ausgefallen ist und das sich ja doch reichlich bei ihm gezogen hat, auch immer mit wieder aufbrechenden Verletzungen, vielleicht ja dann doch eher perspektivisch auch clever, ihn langsam wieder ranzuführen. Ansonsten die gewohnte erste Elf auf dem Platz, wir haben die Raute wieder gesehen und ja, alles in allem haben wir vieles von dem gesehen, was in den letzten Wochen bei uns für Freude gesorgt hat. Der erste FC Nürnberg auch dieses Mal direkt wieder mit dem Fuß auf dem Gaspedal gewesen, hat ja dann den ersten FC Heidenheim früh unter Druck gesetzt und in der ersten Minute dann über, ich glaube, Geis, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und Dovidan dann letzten Endes den Freistoß nahe der Eckfahne gezogen. Und ja, dann ging so ein bisschen die kuriosen Tore los und die Hälfte war gefühlt noch auf Toilette oder hatte den Fernseher noch nicht mal an, wenn man so den sozialen Medien glauben durfte. Da lag der Ball dann auch schon im Tor. Und ja, Kevin Müller hätte sich wahrscheinlich auch gewünscht, der wäre noch in der Kabine geblieben, oder Stefan?
Ja, kurioses Tor. Also ich habe es mir jetzt schon mindestens 5, 6, 7 Mal angesehen und stelle mir immer noch die Frage, ob das von Geis so geplant war oder nicht. Also er zieht den auf einen kurzen Posten, aber eigentlich zieht er schon viel zu kurz auf den kurzen Posten. Eigentlich so, dass wenn der Torwart da steht, dass er eigentlich den Ball nur noch aufnehmen muss. Ich weiß nicht, ob es so eine List war, die geplant war. Kann man irgendwie nicht raussehen. Jedenfalls war Müller so davon perplex, dass der Ball im Tor gelandet ist.
Ja, Markus, Johannes Geis hat dann nach dem Spiel gesagt, bei dem Freistoß habe ich es einfach mal probiert, schön, dass er reingegangen ist. Ich glaube, das ist die Antwort, die ich dann auch gegeben hätte. Ich bin dabei, Stefan. Ich habe, als er da geschossen hat, gedacht, naja, irgendwie, und dann war er auf einmal drin. Also so richtig optimal getroffen sah eigentlich gar nicht aus, mehr wie so eine Verlegenheitslösung. Lauer Sommerkick 90+4 und dann erste Minute, aber und es ging ja auch noch um was. Und keine Ahnung, also Kevin Müller ist, glaube ich, einfach so auf dem falschen Fuß erwischt worden, dass dieser Ball reingegangen ist. Das passiert halt einmal in 100 Jahren.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war auch mindestens genauso überrascht wie Kevin Müller. Allein die Tatsache, dass das Geis ist aus der Position überhaupt in die Richtung probiert, hätte ich, keine Ahnung, also mit allem hätte ich gerechnet, mit irgendwelchen komischen, nicht wirklich einstudierten Varianten, alles Mögliche. Aber ja, also da, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, A, dass er es probiert, B, dass er dann tatsächlich drin ist. Und also ich kann nur sagen, in den unteren Ligen muss der Torwart dafür mindestens eine Kiste Bier dann danach in die Kabine stellen.
Ja, in den oberen Ligen wahrscheinlich eher nicht. Kevin Müller hat sich ja auch nach dem Spiel dazu geäußert, hat ja dann sogar gesagt, dass letztendlich der Freistoß schon auf seine Kappe geht, weil er den Ball einfach schlechter Richtung Geipel, glaube ich, passt oder da wollte er ihn hinpassen. Und ja, so kommt dann eben eins zum anderen, denkbar schlechter Auftakt für den ersten FC Heidenheim und natürlich auch für dessen Keeper. Alles in allem war es dann so, dass das natürlich dem FCN super in die Karten gespielt hat. Man war dann irgendwie auch, ja, ganz im Gegenteil zu den vergangenen Wochen, jetzt gegen Aue ja schon nicht mehr so, aber wenn man mal noch ein paar Wochen zurückdenkt, auch nicht so eingeschüchtert von der eigenen Courage, möchte man sagen, oder von der eigenen Führung. Ganz im Gegenteil, man hat dann richtig gut aufgespielt, hat tatsächlich Fußball gespielt und nicht nur gearbeitet, ist früh draufgegangen, hat Heidenheim massiv unter Druck gesetzt und die dann, ja, ich würde sagen, 20 Minuten lang auch komplett im Griff gehabt, Stefan.
Ja, und man sieht auch jetzt in den letzten Wochen wieder erstmals seit der Vorrunde wieder eine größere Entwicklung in diesem Kader, in dieser Mannschaft. Gerade auch, was du angesprochen hast, dass man nach dem 1-0 eben nicht in Passivität verfallen ist, sondern dass man weiter hohes Pressing gespielt hat, die Heidenheimer unter Druck gesetzt hat. Es war ja auch ein richtig gutes Fußballspiel in der ersten Halbzeit. Also es ist ja nicht nur vom FCN, auch Heidenheim hat ja was versucht. Aber wir hatten sie eigentlich ja ganz gut im Griff. War ein schönes Fußballspiel. Und dann, weiß nicht, 18., 19. Minute, wo es dann den Elfmeter gegeben hat, das war ja der erste brauchbare Angriff von Heidenheim.
Ja, du sprichst es an, kurz vorher oder 2, 3 Minuten vorher gab es die Chance, wo Dovedan dann der Ball so ein bisschen durch die Beine durchgeht, nachdem Nürnberger nicht aufzuhalten war. Und dann gibt es in der 17. Minute, Markus, den ersten wirklichen Angriff von Heidenheim. Da hatte der FCN zunächst mal gehörig viel Glück. Valentini und Marc Reiter sahen da zunächst nicht gut aus. Am Ende, ja, trifft Sessa dann nur den Pfosten, weil Handwerker seinen Job da wirklich noch gut macht. Sekunden später sah das dann ein bisschen anders aus. Man, ja, ich möchte sagen, schenkt da irgendwie auch leichtfertig diesen Elfmeter her. Ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt, möchte meine Meinung da rückwirkend vielleicht auch noch ein Stück weit revidieren. Er trifft ihn da am Fuß. Ich habe zunächst gedacht, er trifft ihn und zippelt ihn nur oben. Das ist so eine Mischung, glaube ich, aus unnötig und ungeschickt, aber ja, trotzdem gefühlt dann Heidenheim das Geschenk zurückgegeben, das sie uns in der ersten Minute oder respektive der zweiten Minute gemacht hatten.
Ja, ich gehe sogar in den ganzen Situationen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Also ich fand's erschreckend, wie Kleindienst da auf links Valentini und Magreiter dann nass gemacht hat am Flügel. Ne? Also gerade gegen zwei so gestandene Profis, das fand ich schon in dem Moment erschreckend. Was danach passiert ist, da, ja, wie du schon sagtest, haben wir Glück gehabt, dass Sessa nur den Pfosten getroffen hat, weil Handwerker ihn da bedrängt hat. Und ja, der Foul-Elfmeter, also für mich war es dann nach der Wiederholung dann eigentlich auch schon klar. Im ersten Moment hatte ich gedacht, boah, das ist so ein Ding, musste eigentlich nicht geben. Aber in der Wiederholung hat man dann schon gesehen, dass er eben unten auf dem Fuß draufgetreten ist. Und ja, Tim Kleindienst ist jetzt keiner, der sich sowas dann zweimal sagen lässt. Und hat Martina ins falsche Eck geschickt und das Ding dann versenkt.
Handwerker macht es ja erst richtig gut, indem er da noch so stört, dass der Ball an den Pfosten geht und 10 Sekunden später verursacht er den Elfmeter dran, indem er ihm auf den Fuß tritt. Und das, ja, ich habe auch erst gedacht, der zippelt nur oben mit der Hand und das wäre für mich viel zu wenig für einen Elfmeter gewesen, aber in der Zeitlupe sieht man halt an ihm, dass er auf dem Fuß zappt. Ich meine, der Heidenheimer fällt auch ein bisschen theatralisch. Ich glaube, es war jetzt nicht so stark, der Treffer, den er da bekommen hat, aber in Summe ist es dann halt Elfmeter.
Ja, die Situation von Tim Handwerker da irgendwie natürlich, ihr habt es jetzt beide nochmal angesprochen, auch irgendwie so sinnbildlich für, ich würde fast sagen, die komplette Abwehr irgendwie des FCN. Ne? In einem Moment macht man noch alles richtig und im nächsten stellt man sich dann halt manchmal auch so richtig deppert an. Ich bin da ganz bei dir, Markus, was da mit Valentini und Markreiter von Kleindienst gemacht wird, das darf eigentlich nicht passieren, dass Handwerker zunächst alles richtig macht und dann ausgerechnet derjenige ist, der den Elfmeter verursacht, das passt dann irgendwie auch zur Defensivgeschichte dieser Saison, möchte ich ein Stück weit sagen. Ja, es war dann so, dass natürlich, denke ich, ging es euch nicht anders als mir, man so ein bisschen Angst hatte, dass sie sich jetzt von diesem Ausgleich ein Stück weit aus der Bahn werfen lassen. Aber das Gegenteil war der Fall. Auch wenn Heidenheim dann ein bisschen selbstbewusster aufspielte, war Nürnberg weiter gut im Spiel. Es gab dann nach einer Ecke die zweite Chance, Markus, und dann lag der Ball auch schon wieder im Tor. Sah zunächst auch ein bisschen kurios aus, war dann aber letzten Endes da ja so, dass Kevin Müller im Tor der Heidenheimer da tatsächlich nichts machen konnte, weil Nürnberger das Ding einfach gut reingeschweißt hat.
Ja, im Prinzip die zweite Situation, mit der die Reporter bei Sky jetzt wieder einen Grund haben, Geis als absoluten Standard-Spezialisten zu proklamieren. Zum einen das 1-0, den Freistoß, den er direkt reingemacht hat, und beim 2-1. Ich glaube, Geis hat auch den Eckball geschossen, ne? Und ist abgewehrt worden. Und dann hat er nochmal die Chance bekommen, reinzuflanken. Und die Hereingabe, die wäre eigentlich auch mehr oder minder im Nirvana gelandet, wenn sie nicht einen Heidenheimer noch ein Stück verlängert hätte. Und kommt halt genau Fabian Nürnberger vor die Füße. Der zieht ab und ja, im Prinzip durch ganz viele Beine geht dieser Ball dann, wie auch immer, in Richtung langes Eck. Für Kevin Müller diesmal überhaupt keine Chance. Er hat den Ball, glaube ich, gar nicht wirklich kommen sehen. Und ja, zum Glück für uns war er drin. Und es war auch mit Sicherheit nicht unverdient, weil selbst nach dem Ausgleich, der FCN hat gut dagegen gehalten. Und meine Befürchtung, dass man da jetzt irgendwie vielleicht nach dem Ausgleichstreffer uns wieder irgendwas einfangen, ziemlich schnell wieder beseitigt, weil sie wirklich gut dagegen gehalten haben, mitgespielt haben, sich nicht irgendwie zurückgezogen haben, sondern weiter drauf sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was den FCN in den letzten Spielen wirklich auszeichnet.
Ja, Stefan, bis dahin dann auch ein Spiel gnadenloser Effektivität, möchte man fast sagen. Der FCN mit der dritten Chance das zweite Tor gemacht, Heidenheim mit einer Chance ein Tor. Da hatte man ja irgendwie dann schon so ein bisschen die Befürchtung, wenn die weiter so spielen, dann wird es ein richtig torreicher Nachmittag. Aber natürlich auch erstmal beruhigend für das Nervenkostüm, dass der FCN dann erneut in Führung gehen konnte, trotz dieses Ausgleichs.
Ja, mit Sicherheit. Die Heidenheimer haben ja ein bisschen auch mit diesem Tor gehadert, dass es so ein bisschen ihre Schuld war. Aber ist halt auch sauschwer zu verteidigen, so ein Ball. Ne? Also ich glaube, da stehen gefühlt 15, 16, 17 Mann im Strafraum und dann segelt ein Ball rein und alles bewegt sich. Das ist halt eben auch sauschwer zu verteidigen. Und Nürnberger sieht es halt auch extrem gut, dass der Ball zu ihm kommen könnte und macht dann das Tor. Und in Summe war es auch, glaube ich, verdient, weil der FCN einfach so einen Ticken mehr fürs Spiel gemacht hat. Die waren viel wacher. Es hat ja auch der Heidenheimer Trainer Schmidt nach dem Spiel beschrieben, dass so der Weg vom Kopf in die Füße bei den Heidenheimer, das hat ein bisschen zu lang gedauert. Da waren wir viel wacher und viel reaktionsschneller unterwegs. Und von daher war es auch hoch verdient. Und das war so ein bisschen die Fortsetzung vom Aue-Spiel. Da hat man schon ähnlich agiert und in dem Spiel hat man jetzt halt einem auch frühzeitig dann die Tore gemacht.
Anschließend war es dann in meiner Wahrnehmung ein bisschen so, dass zwar ja viel gespielt wurde, aber gar nicht mehr so viel dabei rauskam, abgesehen von einer Situation in der 34. Minute, und da war der Fußballgott dem ersten FC Nürnberg und insbesondere Christian Matenia durchaus hold, Stefan, denn ja, da segelt Chris Matenia ganz schön an der Ecke vorbei. Kleindienst wollte es dann einfach ein Stück zu kompliziert, glaube ich, machen. Da wäre eine einfachere Lösung die bessere gewesen und hat dann in dem Moment dann das 2:2, das auf dem Silbertablett präsentiert wurde, letzten Endes liegen lassen.
Das war die Aktion mit der Hacke?
Genau die.
Ja, ja, ja. Ja, da habe ich auch durchgeschnauft. Aber das gehört eben auch dann dazu, solche Szenen. Ich glaube, Sörensen kann den dann recht einfach klären. Hätte es 2:2 stehen können. Ob das wäre vielleicht auch in der ersten Halbzeit nicht so ganz unverdient vielleicht gewesen, weil beide Mannschaften aktiv waren, beide Mannschaften was probiert haben. Ja, am Ende Glück gehabt, aber das gehört eben dann auch im Fußball ab und zu dazu.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Markus, ich denke, du stimmst uns da auch zu. Das Spiel plätscherte dann so ein bisschen eben Richtung Halbzeit. Beide hatten dann auch Ansätze, aber es kam eben nicht mehr so viel Zählbares dabei raus. Stefan hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, ein Unentschieden zur Halbzeit wäre wahrscheinlich nicht mal gänzlich unverdient gewesen. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich auch die Führung. Man konnte aber auch sagen, man hat hier gegen eine wirklich gute Mannschaft ein hervorragendes hervorragenden ersten Abschnitt gespielt und der erste FC Nürnberg machte im Prinzip da weiter, wo man in der zweiten Halbzeit gegen Aue aufgehört hatte, oder?
Ja, sie haben sich dann in der letzten Viertelstunde vor der Pause, ich möchte fast schon sagen, gegenseitig ein bisschen neutralisiert. Ne? Also es waren zwei wirklich starke Mannschaften, die beide auch ein gutes Spiel da zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Allerdings auch relativ wenig Fehler gemacht haben im Defensivverbund und aufgrund dessen sind halt einfach keine Chancen dabei rausgekommen. Aber alles in allem muss ich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Heidenheim ist halt doch auch nochmal ein ganz anderes Kaliber als Aue. Und was mir halt jetzt aufgefallen ist, das war gegen Aue schon so und auch jetzt in der ersten Halbzeit, dieses Besinnen auf den Flachpass. Also wir haben ganz selten mal irgendwie die lange Keule rausgeholt, was in den Wochen davor dann halt doch regelmäßig wieder der Fall war, sondern man hat rauskombiniert. Ein Mats Möller-Deli, der war ja in der ersten Halbzeit, also seine Heatmap, die wäre wahrscheinlich irgendwie einfarbig gewesen, der war im Prinzip überall zu finden. Unglaublich, was der für Wege in der ersten Halbzeit gemacht hat. Und von daher, ich glaube, auch für einen neutralen Zuschauer ein Riesenspiel da mal mit zuzugucken. Also Da haben wir ja schon einige andere gesehen in dieser Saison mit Beteiligung des ersten FCN.
Da möchte ich nicht widersprechen, absolut. Wie gesagt, mit 2:1 ging es dann in die Kabine. Wir schauen uns gleich hier bei Total Beklubbt die zweiten 45 Minuten an. Da wurde es tatsächlich noch besser. Man schwankt dann ja immer beim ersten FC Nürnberg, was ist die bessere und was ist die schlechtere Halbzeit. Wer hätte es gedacht, tatsächlich wurden die zweiten 45 Minuten die stärkeren beim FCN. Wie die verlaufen sind, gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mit 2:1 führte der 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Heidenheim nach 45 Minuten und das Ganze vielleicht ein ganz kleines bisschen glücklich, aber in jedem Fall auch verdient. Und der Trainer der Heidenheimer, Frank Schmidt, der war überhaupt nicht zufrieden. Der hatte ja bereits in der ersten Halbzeit gewechselt, wechselte dann zur zweiten Halbzeit gleich noch zweimal. Aber loslegte erneut Stefan, der 1. FC Nürnberg, wenngleich die erste Aktion noch mehr eine Rückgabe als ein wirklicher Schuss war. Kurz darauf jedoch klingelt es dann schon wieder, da waren noch keine 10 Minuten gespielt.
Ja, es war auch extrem wichtig, dass wir da genauso weitergemacht haben, dass wir gleich von Beginn der zweiten Halbzeit an wieder da waren, weil das war ja klar, das steht nur 2:1, das ist nur ein Torunterschied. Es war klar, dass Heidenheim da ein bisschen reagieren wird und ein bisschen was versuchen wird, und umso wichtiger war es dann, dass wir eben auch wieder hellwach sind und da sind. Und mit dem, ich glaube, 54. Minute war dann das 3:1 für den FCN. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, mit der Aktion, mit dem Tor hat man dann, glaube ich, dann endgültig bei Heidenheim den Zahn gezogen. Die sind ja auch ein bisschen mit dem verlorenen Spiel in Bochum da ein bisschen mit schweren Füßen dann nach Nürnberg gekommen, und die war auch klar, dass es mit dem Aufstieg wahrscheinlich nichts mehr wird. Und dann steht es dann in der 54. Minute 3:1 gegen dich, und dann, glaube ich, haben wir ihnen da die Luft aus dem Kessel gelassen.
Ja, ich glaube, diese Einschätzung trifft es alles in allem ganz gut. Es kam, das können wir jetzt mal vorwegschicken, nicht mehr viel von Heidenheim, nachdem es dann 3:1 stand. Reden wir über das Tor, wie gesagt, über die Situation in der 49. Da müssen wir gar nicht so viel sprechen. Das war zwar wunderschön kombiniert, aber Dovedan dann doch eher mit einem Schüsschen, und der ging außerdem noch 3 Meter am Tor vorbei. Markus, wie hast du das 3:1 gesehen?
Ehrlich gesagt gar nicht, weil da war ich wirklich mal kurz aus dem Zimmer draußen. Ich habe dann nur die Wiederholung gesehen, dass Dove dann den Ball dann nach dem Diagonalpass schön Volley weitergeleitet hat. Sörensen, der war, glaube ich, noch von der Standardsituation davor noch im gegnerischen Strafraum. Der hat dann die Ballannahme ein bisschen, nicht so ganz richtig auf die Reihe bekommen und hat dann Kraus überlassen, und der dann, per Sattenschuss ins linke Eck dann auf 3:1 gesetzt. Also war ein richtig schönes Tor, war dem Jungen auch echt zu gönnen.
Ja, manchmal auch im Unglück der misslungenen Ballannahme dann, der Vorteil wurde ja letzten Endes zur perfekten Vorlage. Stefan, das Tor ging ja im Prinzip ein ganzes Stück weiter vorne los. Markus hat es schon angesprochen, Sörensen war ja unter anderem noch mit vorne, weil es vorher eigentlich misslungen war, was man da probiert hatte. Melodali ist einer, der da in der Torentstehung ganz klar noch im Fokus war. Wie hast du das Tor gesehen?
Ich war erstmal erschrocken, dass Sörensen da stand in der Zeit, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was macht er da eigentlich? Aber klar, er war ja noch da, von der Standardsituation vorher. Er wirkt auch recht unbeholfen, aber er ist halt dann doch eben Innenverteidiger und kein Stürmer. Aber egal, das Tor ist ja danach gefallen. In der Entstehung, es ist wieder halt Mats Möller-Deli, ne? Also der Typ, wir haben jetzt schon in dem Podcast wieder über ihn gesprochen, aber er ist halt wirklich überall zu finden und er ist halt mit seiner Ballführung, mit seinem Dribbling, auch mit seiner Ausdauer, die er dann hat, weil er ist ja oftmals gefühlt in allen Bereichen vom Spielfeld zu finden, ist er halt einfach eine Wucht. Und ich hoffe, dass wir da die Kaufoption ziehen können und auch wenn er dem noch zustimmen muss. Und ich hoffe, ihm gefällt es hier in Nürnberg und dass wir ihn auch im nächsten Jahr im Trikot des FCN sehen.
Ja, wünschenswert wäre es allemal. Wir haben vielmals seine Ballbehandlung und alles gelobt. In dieser Situation war es ja letzten Endes so, dass sein Zweikampf, sein Nachsetzen dann vor allem entscheidend war. Das Stören der Heidenheimer, das Unterbinden des Konters und so eben die Generierung letzten Endes der zweiten Chance, dass der Ball dann, ich meine, über Geis überhaupt erst zu Dovedan dann kommen konnte. Das, machte sich auf jeden Fall dann da bemerkbar. Mats Möller-Dahli mit einer verdammt starken Partie, so viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegschicken. Es war dann so, dass Markus die Intensität beim FCN aber auch irgendwie nicht nachgelassen hat. Also da war nach wie vor jeder Zweikampf, der wurde mit Entschlossenheit geführt. Man hat sehr, sehr viel Laufarbeit gezeigt und ja, wir hatten es schon angesprochen, Heidenheim war dann auch so ein bisschen die Luft raus. Die wussten noch nicht, wie die anderen Spieler an diesem Nachmittag ausgehen werden, sonst hätten sie sich das vielleicht nochmal überlegt, beziehungsweise an diesem Wochenende, dann wäre womöglich eben doch noch was in Sachen Aufstieg gegangen oder geht ja jetzt vielleicht auch immer noch, wer weiß. Aber wie gesagt, von Heidenheim kam nicht mehr viel, was vielleicht auch ein bisschen an ihnen selber lag, aber eben auch daran, dass der erste FC Nürnberg das gut gemacht hat und während von Heidenheim gar nichts kam, hat dann hinten raus Nürnberg eigentlich sogar noch die Chance, das Ergebnis nach oben zu schrauben.
Ja, also du hast ja gemerkt, dass sie wirklich richtig Lust haben, da Fußball zu spielen. Und dass sie merken, das, was wir jetzt irgendwie in den vorhergehenden x-20 Spielen, was da alles nicht funktioniert hat, das läuft halt jetzt. Und dann kommt eben dann auch die Spielfreude. Und ich glaube, selbst wenn Heidenheim gewollt hätte, die hätten an dem Tag einfach nicht besser gekonnt, weil der Club einfach nur auf dem Gaspedal geblieben ist. Die haben weiterhin früh gestört, haben Heidenheim überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und nach dem Wechsel in der 71. Minute, es war dann Doppelwechsel, Borkowski und Hack sind für Nürnberger und Schuranov gekommen. Da hätte ja Hack dann fast noch das 4:1 gemacht. Der hat dann schön von der halbrechten Position über den Keeper Müller hinweg gelupft, aber ist ganz, ganz knapp dann am linken Pfosten vorbeigegangen. Ich meine, das wäre natürlich der absolute Obertraum für Robin Hack gewesen, in Aue nach seiner Einwechslung den Siegtreffer zu erzielen und jetzt eine Minute nach seiner Einwechslung gegen Heidenheim dann gleich noch ein Tor zu machen. Das wäre für ihn wahrscheinlich, vielleicht wäre es auch ein bisschen viel gewesen. Ich weiß nicht, ob er immer so die hundertprozentige Bodenhaftung dann hat. Und von daher, glaube ich, war es ganz gut, dass das Ding nicht reingegangen ist. Und ja, aber wirklich, wirkliche Gefahr von Heidenheim habe ich eigentlich die ganzen zweiten 45 Minuten nicht mehr wirklich wahrnehmen können.
Ja, Stefan, wird dir nicht anders gegangen sein, oder? Markus hat jetzt die Chance von Hack angesprochen. Es gab die Möglichkeit von Kraus, der, ich glaube, 4-5 Minuten später dann über die Latte geschossen hat. Es gab den Lattentreffer von Dovedan. Also das war ja durchaus so, dass Nürnberg, wie gesagt, noch das Ergebnis hätte nach oben schrauben können. Während, ja, es am Ende so war, dass es bei Heidenheim es zwar so 2-3 Ansätze gab, aber man nicht das Gefühl hatte, hier nochmal richtig zittern zu müssen. Das war, man muss es halt auch wirklich einfach unterm Strich mal so festhalten, saumäßig souverän, wie sie diese zweiten 45 Minuten dann runtergespielt haben.
Ja, absolut richtig. Das Einzige, was man halt bemängeln muss, ist, dass man das 4-1 dann eben halt nicht gemacht hat. Aber muss man auch mal gucken, dass wir aktuell in der Lage sind, halt von der Bank halt eben dann noch einen Borkowski und einen Hack einzuwechseln. Das hat der Dirk Schuster, glaube ich, vergangene Woche schon angesprochen. Das ist halt auch eine extreme Qualität ist, die man dann eben noch auf der Bank sitzen hat, wenn man dann halt sich leisten kann, den Haken nicht von Anfang an zu bringen, sondern den halt in der 70. Minute nachzulegen und dann nochmal den Druck zu erhöhen. Ja, wie gesagt, das 4-1 musst du dann eigentlich irgendwann da machen. Weil lass Heidenheim in der 83. das 3-2 durch eine Ecke schießen, dann wird das nochmal richtig eine ganz enge Kiste. Das haben wir schon oft erlebt, dafür kennen wir auch die Liga viel zu gut. Da brauchst du bloß nochmal irgendwie einen Freistoß aus dem Halbfeld, vielleicht nochmal eine Ecke, irgendeine Standardsituation und du kriegst in der 89. oder in der 91. das 3-3. Aber insgesamt ist das der einzige Vorwurf, den man der Mannschaft vielleicht in dem Spiel machen kann. Sie hat es aber dann auch über weite Strecken, also wirklich souverän auch hinten raus dann runtergespielt.
Und das allein ist, glaube ich, ja eine Auszeichnung, die wir sehr, sehr selten hier in den letzten Monaten und Jahren vergeben haben. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sollte man aber an der Stelle vielleicht auch einfach noch besprechen. Das waren ja jetzt abgesehen auch von diesem Dovedan-Lattentreffer, der aus dem Freistoß ja resultierte, waren das ja dann auch immer so Situationen, die wirklich herausgespielt waren. Und das muss man, glaube ich, diesem Spiel dann noch als Bonus attestieren. Das war nicht nur souverän, das war auch spielerisch wirklich gut. Markus, Stefan hat es, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, das war jetzt seit der Hinrunde mal auch über 2-3 Spiele jetzt mal wieder die Möglichkeit zu sehen, dass es in dieser Mannschaft tatsächlich auch eine Entwicklung gibt.
Ja, absolut. Und die Entwicklung, die ist, glaube ich, mehr als deutlich. Also die beiden Spiele, Aue und jetzt gegen Heidenheim, haben es deutlich gezeigt. Die Spieler haben diese 4-4-2 mit Raute jetzt schon ein bisschen verinnerlicht. Das sind mehr Automatismen da. Und man muss auch wirklich sagen, dass die vier Mann, die auf diesen Mittelfeldpositionen spielen, da auch wirklich sehr, sehr gut harmonieren. Also von Geiss hinten auf der Sechs angefangen, über Kraus und vor allem Nürnberger, der eine unheimliche Dynamik auf seiner halblinken Seite macht. Und wie gesagt, Mats Möller-Deli, da haben wir jetzt in dieser Folge eh schon sehr, sehr viel drüber gesagt. Und das ist halt eine unheimliche spielerische Kompetenz, die da auf dem Platz steht. Und so wie sie das jetzt ausgespielt haben, das ist schon eine echte Qualität. Und da kann auch eine Mannschaft wie Heidenheim nicht einfach so dagegen halten. Und bei denen, ich meine, die sind letzte Saison fast aufgestiegen, erst in der Relegation mit 2 Unentschieden gescheitert. Und jetzt in der Rückrunde stehen sie eigentlich auch ziemlich gut da, haben immer noch die Chance aufzusteigen. Und ja, also wenn man so Spiele wie zu Hause gegen Osnabrück oder sowas dann dagegen hält, du erkennst die Mannschaft fast nicht wieder. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass ich sie nicht wieder erkenne.
Da stimme ich dir absolut zu. Insgesamt bleibt unterm Strich festzuhalten, Stefan, das hatte Markus ja auch schon mal gesagt, dass es vieles auch mit dieser Raute zusammenhängt, dass sich jetzt hier tatsächlich auch die Stärken der Spieler mal abzeichnen. Ich möchte vielleicht ganz kurz an dieser Stelle über Johannes Geiss noch sprechen, den wir hier jetzt gar nicht so richtig irgendwie gewürdigt haben und den wir oft genug in diesem Podcast wirklich gescholten haben und das oftmals natürlich auch zu Recht. Aber in diesem Spiel tatsächlich neben Möller-Daly für mich auch ein absoluter Erfolgsfaktor. Johannes Geiss machte, glaube ich, gegen Heidenheim eines der besten Spiele im FCN-Trikot.
Ja, es ist halt ein Spieler, der so ein bisschen hinter der Offensive meist agiert. Und ich glaube, dass diese Umstellung auf die Raute, wir haben es ja gerade ein bisschen angesprochen, ich glaube, man hat ja diese Umstellung auch gemacht, um so ein bisschen den Spielern entgegenzukommen, die man eben in der Mannschaft hat, den Stärken von diesen Spielern entgegenzukommen, gerade die Sprintschnelligkeit. Ich glaube, wir sind eines der sprintstärksten Teams in der Liga mittlerweile. Das kommt natürlich dem Geist zugute, der eben dem seine Stärken natürlich darin liegen, dass er weite, lange Pässe in die Tiefe, ne, auch flache Pässe in die Tiefe spielt. Das kommt ihm natürlich extrem gelegen, wenn man da mit der Raute spielt und dass man da auf diese sprintstarken Spieler zielt. Noch dazu seine Stärken bei den Standards, die er durchaus hat, die er halt vielleicht auch viel zu wenig oft abruft, aber wir wissen ja, dass er es eigentlich kann. Und ja, ich hoffe, dass er nächstes Jahr auch noch bei uns ist. Er hat ja auch so ein bisschen Abwanderungsgedanken, dass er vielleicht sich wieder ein bisschen neu orientieren will. Aber ich glaube, einen Geist könnten wir auch in der nächsten Saison gut beim FCN gebrauchen.
Markus, wie schätzt du das ein? Johannes Geist jetzt einfach weit genug weg vom Tor, dass er nicht einfach mal sinnlos draufhält? Spaß beiseite. Das ist tatsächlich einfach auch eine Partie gewesen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, in der er tatsächlich als Denker und Lenker da aus dem defensiven Mittelfeld heraus agieren kann. Natürlich auch eben in dem Wissen, dass er mit Nürnberger und mit Kraus da zwei Leute neben sich hat, die mit ihm aufpassen oder vielleicht auch auf ihn aufpassen. Ich erinnere mich auch an eine Situation in der ersten Halbzeit, wo er da wirklich tief in der eigenen Hälfte oder nicht tief in der eigenen Hälfte, aber tief auf dem Feld stehend noch den langen, überlegten Ball in den freien Raum auf dem linken Flügel schlägt, der dann eben auch erlaufen werden kann. Das ist das, wofür man Johannes Geis wahrscheinlich eben ja braucht oder gebrauchen kann, wo seine Stärken dann zum Tragen kommen, und das hat er gegen Heidenheim ausgespielt.
Ja, gegen Heidenheim hat er auf mich fast so ein bisschen wie der Quarterback im American Football gewirkt, ne? Also wenn vor ihm Luft ist und er Zeit hat, seine Spielzüge sozusagen aus der Hosentasche rauszuholen und da dann loszulegen, das ist genau sein Spiel. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr zurück entsinnen, wann wir das letzte Mal in Nürnberg gehabt haben, dass ein Trainer es dann so auch geschafft hat, sein Spielsystem so anzupassen, dass er die Stärken und Schwächen von den vorhandenen Spielern auch so, ja, gegeneinander ausspielen kann, dass wirklich was Vernünftiges dabei rauskommt. Und das ist was mir gerade jetzt in den letzten Wochen auch alles hängt da mit dieser Umstellung auf das 4-4-2 mit Raute zusammen. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Und einer der Gewinner, ganz klar, ist Geis. Johannes Geis nicht nur nach vorne, sondern man sieht auch viele Situationen, wo er nach hinten grätscht, wo er Zweikämpfe führt und auch gewinnt. Und also das geht bei ihm schon ziemlich bergauf. Und in dem Zusammenhang, ich möchte noch einen Spieler erwähnen, den ich auch selber immer sehr, sehr kritisch sehe. Auch Nikola Dovedan, er war gestern wirklich ein paar Mal auch nah dran am Tor. Es haben immer irgendwelche Kleinigkeiten gefehlt, aber er war unermüdlich, er ist viel gelaufen, er hat probiert und alles Mögliche. Und ich hätte es ihm gestern wirklich gegönnt, wenn er sich mit einem Tor in irgendeiner Art und Weise noch belohnt hätte.
Ja, ich glaube, das würde Nikola Dovedan mittlerweile so ziemlich jeder gönnen, wenn da irgendwann mal der Ball doch reinrutschen würde. Aber sollte wieder nicht sein. Insgesamt, wir haben jetzt über Möller-Dali, über Geis geredet, auch Nürnberger und Kraus mit wirklich sehr, sehr starken Partien. Allgemein eine Partie, in der diese Mittelfeldraute geglänzt hat, wie ich finde. Und Markus hat es angesprochen. Natürlich, was einfach auch direkt damit zusammenhängt, dass eben dieses System die Stärken derjenigen betont, dass Robert Klaus da die richtigen Schlüsse mit seinem Team gezogen hat. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich das dann in den kommenden Wochen entwickeln wird, wenn es dann jetzt gegen die Spitzenteams geht. Wir schauen gleich hier bei Total Beklubbt mal noch ein bisschen voraus. Natürlich erstmal auf die Tabelle und können wir nochmal kurz darüber diskutieren, ob jetzt der Abstiegskampf tatsächlich vorbei ist für den ersten FC Nürnberg. Und dann schauen wir natürlich voraus auf die Spiele gegen Holstein Kiel, gegen den HSV und natürlich auch gegen Bochum. Das sind die nächsten drei Gegner, bevor es dann zum Abschluss gegen Hannover 96 geht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wer auf die Tabelle blickt, der hat ganz ungewohnte Gefühle am 31. Spieltag beim 1. FC Nürnberg, denn es ist offenbar nicht mehr so richtig Abstiegskampf angesagt, hat man zumindest das Gefühl. 13. ist der FCN aktuell nach 31 Spieltagen mit 30 Partien. 39 Punkte hat man geholt, das sind 9 mehr als Eintracht Braunschweig, die jetzt auf dem Relegationsplatz stehen, allerdings auch schon ein Spiel mehr haben. Das sind 12 Punkte mehr als der VfL Osnabrück, die auch schon ein Spiel mehr haben und auf dem Abstiegsplatz stehen, also auf dem 17. Platz und damit natürlich dann auch schon ja, zu großen Rückstand haben, um den ersten FC Nürnberg noch einzuholen. Also es geht eigentlich rein rechnerisch schon nur noch darum, kann Nürnberg noch auf den Relegationsplatz fallen, und dann gibt es natürlich in Nürnberg immer zwei Lager, die einen blicken auf die Tabelle und sagen, nee, das war's jetzt, und die anderen rufen 99. Und ja, Markus, du hast vorhin schon mal gesagt, solange das rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern ist, blickst du hier noch nicht frohlockend in Richtung Saison 2021-2022.
Also sagen wir mal so, ich fände es schon auch sehr, sehr erstaunlich, wenn wir das Ding wirklich noch verkacken sollten. Es sind, wie du schon sagtest, auf Braunschweig 9 Punkte, die Braunschweig in 3 Spielen aufholen müsste. Und dazu nochmal ein um 21 Tore besseres Torverhältnis. Das ist im Prinzip, ist es so gut wie durch. Aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht mal 99 wieder in Erinnerung rufen oder irgendwelche Schwarzmalereien betätigen. Aber wenn ein Verein in Deutschland wirklich in der Lage ist, sowas noch auf der Zielgeraden in irgendeiner Art und Weise zu verkacken, dann ist es der FCN. Ich denke immer noch an die vergangene Saison. Man gewinnt 6-0 in Wien. Und da haben auch schon viele gesagt, jo, das war gut, damit haben wir es jetzt durch. Und das Ganze hat genau bis zum nächsten Spiel gegen Stuttgart gedauert, bis zum 0-6. Und dann waren wir wieder mittendrin. Und ich will da echt nicht schwarz malen, aber bevor ich irgendwie feiere, dass wir den Klassenerhalt haben, bevor irgendwelche Bühnen hinter der Nordkurve aufgebaut werden oder Freibier ausgegeben wird in irgendwelchen Halbzeiten, lasst uns bitte diesen einen Punkt noch holen und dann können wir wirklich feiern.
Herr Stefan, wie beurteilst du die Situation? Ich hatte auf den Social-Media-Kanälen ja auch mal die Tabellen von 99 und auch vom letzten Jahr gepostet, die eben zu den jeweilig diskutierten Zeitpunkten dann der Fall waren. Es ist ja schon, für mich zumindest, stellte sich auch einfach anders dar. Ne? Nach diesem Sieg gegen Wiesbaden hatte man 3 Punkte Vorsprung, um 5 besseres Torverhältnis als Karlsruhe. Das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer als 9 Punkte und 21 Tore plus noch Mannschaften dazwischen. Sandhausen steckt noch dazwischen, die haben allerdings noch ein Spiel weniger. Regensburg bei gleicher Spielanzahl steckt auch noch dazwischen, zwischen Braunschweig und Nürnberg. Wie beurteilst du das Ganze?
Also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, de facto war das am Wochenende der Klassenhalt. Also die Wahrscheinlichkeit ist so dermaßen gering, sie ist wahrscheinlich genauso gering, wie dass wir noch theoretisch Dritter werden können in der Tabelle. Also es sind 21 Tore, es sind 9 Punkte. Dazu ist es Eintracht Braunschweig, die schlechteste Offensive der Liga hat. Dagegen haben wir unsere Defensive, die nicht so schlecht ist. Ich glaube nicht, dass sie noch so viele Gegentore bekommen, dass das irgendwie relevant wäre und dass Braunschweig plötzlich Tore wie am Fließband schießt. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich und sage, das ist de facto, ist es einfach der Klassenerhalt.
Böse Zungen behaupten ja auch, der erste FC Nürnberg hat ein Pfund in der Hinterhand und das heißt, dass der eine Gegner, der noch kommt, der HSV ist, und da läuft es ja aktuell auch eher nicht. ja, also ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war's. Das ist einfach, das ist dermaßen unwahrscheinlich, wenn das passiert. Ich habe das gestern jemandem geschrieben, wenn das nicht der Klassenerhalt war, dann höre ich auf mit Fußball. Also wenn die jetzt noch absteigen, dann wirklich ohne mich. Und das sehe ich einfach auch so. Das ist so unwahrscheinlich, dass das noch passiert, dass man sich jetzt hier vielleicht nicht entspannt zurücklehnen kann. Dafür ist man dann irgendwie ja doch auch immer so ein bisschen zu paranoid. Aber zumindest da ruhigen Gewissens in Richtung Dienstag schielen kann. Und da lasst uns doch einfach mal noch kurz so ein bisschen drauf schauen, auf Dienstag und natürlich auch auf den Rest. Es gibt jetzt das Spiel gegen Holstein Kiel und dann ist eine kleine Pause, weil das DFB-Pokal-Halbfinale dazwischen liegt. Und dann ist quasi ja die ganze Woche auch noch Pause. Dann gibt es das Montagabendspiel am 10. Mai gegen den HSV. Am 16. spielt man dann gegen den VfL Bochum. Und am 23. gegen Hannover 96, bei denen es ja aktuell auch überhaupt nicht mehr läuft, die da irgendwie eine Runde Sturzflug in der Tabelle spielen, nachdem sie oben noch so in einem ungefähren Dunstkreis vor ein paar Wochen waren. Was sagt so euer Gefühl, Stefan? Was ist deine Meinung hinsichtlich des Restprogramms? Kommt es dem FCN vielleicht sogar entgegen, dass man gegen spielstarke Mannschaften jetzt nochmal antritt?
Es wird auf jeden Fall interessant. Also wir sind ja jetzt so ein bisschen das Zünglein an der Waage, zumindest die nächsten zwei Spiele. Ich glaube, das Spiel gegen Bochum ist dann am 33. Spieltag ist schon fast irrelevant. Ich weiß nicht, gegen wen geht's danach noch? Wen haben wir danach?
Hannover.
Ach, Hannover. Hannover ist dann wahrscheinlich auch schon irrelevant. Ja, es wird interessant sein, wie jetzt die Mannschaft mit der Situation umgeht, dass man de facto sicher ist. Ich meine, klar, wir brauchen noch einen Punkt, um komplett alle Bedenken auszuräumen. Aber ja, spielstarke Mannschaften haben uns in der Saison eigentlich immer gelegen. Ich glaube, im HSV haben wir schon im Hinspiel eines unserer besten Spiele gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Gegen Fürth haben wir gut agiert. Ja, gegen Heidenheim haben wir es jetzt auch eigentlich richtig gut gemacht. Von daher wird es interessant sein, wie wir das angehen. Ich glaube, Kiel, wenn die gegen uns gewinnen, dann ziehen die schon am HSV vorbei und haben noch zwei Spiele Rückstand. Wird interessant sein. Also, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem HSV, dass das unser Faustpfand ist, das halte ich gar nicht mal so für abwegig, weil der HSV ist ja dann schon quasi gegen uns im nächsten Spiel, das ist ja sein nächstes Spiel, gezwungen zu gewinnen, um noch irgendwie sich irgendeine Chance am Leben zu halten, dass man aufsteigt. Von daher kommen uns die nächsten zwei Spiele eigentlich sehr gelegen, weil da können wir uns ein bisschen zurücklehnen und können ohne Druck in diese Spiele gehen und noch ein bisschen befreiter aufspielen.
Tatsächlich spielt der HSV, glaube ich, am Donnerstag noch das Nachholspiel gegen Karlsruhe. Insofern, ja, womöglich sehen die dann auch schon ihre Fälle davon schwimmen. Das muss jetzt nicht unbedingt weniger Druck werden, wenn sie dann gegen uns spielen. Markus, was ist so dein Gefühl?
Also ich glaube, es wäre eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben einige junge Spieler bei uns im Kader, die zwar jetzt auch schon von Beginn an spielen, aber für die ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Also ein Erik Schuranov, der jetzt gegen drei Mannschaften von den ersten Vieren noch spielen darf, da kann er unheimlich viel mitnehmen. Und ich sehe das, ja, so blöd es jetzt klingt, aber fast schon ein bisschen als Vorbereitung auf die nächste Saison. Da werden wir noch mehr auf diese jungen Spieler setzen müssen und die können sich jetzt eben einfach mal, ohne vielleicht diesen großen Druck, den sie nächstes Jahr dann wieder haben, mit solchen Mannschaften messen. Und das kann eigentlich nur positiv sein.
Ja, alles in allem sehe ich das genauso. Der erste FC Nürnberg, glaube ich, gegen solche spielstarken Mannschaften mit diesem aggressiven Pressing zuletzt immer ganz gut gefahren. Stefan hat es angesprochen, Bochum ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch, wenn man gegen die spielt. Die spielen jetzt am Montag erstmal gegen Darmstadt noch und wenn sie da drei Punkte holen, dann sind sie ja mehr oder weniger sogar schon komplett durch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und dann sind jetzt diese nächsten beiden Spiele natürlich entscheidend, Kiel und der HSV, da darf man mal gespannt sein, wie man sich da präsentiert. Und Markus hat einen guten Punkt angesprochen, geht mir ähnlich. Ich hoffe, dass Erik Schuranov quasi alles spielt und ja, mal gucken, wen man dann da daneben stellt. Auch vielleicht nochmal gucken, dass man mit Manuel Schäffler spielt, aber dann eben nicht die lange Keule auspackt. Und dann gilt es vielleicht eben in diesen letzten vier Partien auch schon so ein bisschen perspektivisch, sich das mal anzugucken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Stefan. Bei Fabian Nürnberger, da läuten so manche Glocken eben doch auf Abschied. Das ist jemand, das ist kein Zufall wahrscheinlich, dass ausgerechnet, als er fehlte, das einzig schlechte Spiel mit Raute gespielt wurde. Wie beurteilst du das? Muss man jetzt hier in diesen nächsten Wochen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern eben auch neben dem Spielfeld versuchen, frühzeitig Klarheit zu schaffen, auch um es dem Trainer womöglich hier schon ein bisschen einfacher zu machen, wen man dann da aufs Feld schickt?
Also experimentieren würde ich nicht. Ich glaube, das hat er auch Robert Klaus schon ausgeschlossen, dass er das großartig tun wird. Sollte man auch nicht machen, wenn gerade noch im Fanumfeld viele Bedenken sind, ob man denn den Klassenerhalt sicher hat, würde ich jetzt da nicht mit Rosenlöcher und Latteier in die Startelf gehen. Schuranov ist klar, der hat in der Saison jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er eine Verstärkung auch im nächsten Jahr sein kann. Der hat sich da schon ein bisschen durchgesetzt in der Offensive und ist auf jeden Fall immer eine Option, egal ob du jetzt noch experimentieren willst oder nicht oder ob schon alles entschieden ist. Nürnberger, ich würde diese Mannschaft nicht jetzt großartig noch umstellen in den letzten Spielen, nur um des Vorgriffs auf die nächste Saison willens. Ich glaube, es ist auch noch nicht alles geklärt, was da transfermäßig sein wird. Also ich glaube, da sind noch Fragezeichen. Klar ist für einen Nürnberger so ein Angebot aus Freiburg immer eine Option, aber da muss ich auch Nürnberger selber fragen, ob das vielleicht schon der richtige Zeitpunkt ist, da nach Freiburg zu gehen, in die erste Liga, oder ob er vielleicht lieber noch ein Jahr in Nürnberg dranhängt und sich da vielleicht noch ein bisschen besser entwickeln kann. Von daher, ich glaube, die Sommerpause wird recht lang sein. Von daher ist es da überhaupt schon jetzt aktuell schwer zu sagen, wie denn der Kader in der nächsten Saison aussehen wird und wer da noch bleibt und wer da vielleicht noch auf dem Zettel von Dieter Hecking steht.
Solange überhaupt jemand auf dem Zettel steht, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dann sind wir jetzt einfach mal ganz optimistisch und blicken positiv in die Zukunft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus und bei Stefan für ihre Einschätzung zum Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Ihr als Hörer solltet genau wie wir die ganze Sache einfach noch ein bisschen genießen. Am Dienstag, wie gesagt, geht es gleich wieder weiter. Ob es ein Gegnergespräch geben wird, das ist aktuell noch ein bisschen in der Schwebe. Ich gebe mein Bestes und dann hören wir uns natürlich auch nach dem Nachholspiel gegen Kiel wieder und können hoffentlich dann wirklich final über den Klassenerhalt sprechen. Bis dahin bleibt uns gewogen und es soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass ihr Total Beklubbt nicht nur bei Facebook und bei Twitter, sondern neuerdings auch auf Instagram findet. Ansonsten, wie gesagt, abonniert den Podcast, bleibt uns gewogen. Ihr findet uns wie immer auf meinsportpodcast.de und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.